Hi und herzlich willkommen bei Functional Basics. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Was weißt du über Narzissmus? Wie wirkt sich Narzissmus auf die zwischenmenschliche Ebene aus und am Ende auch auf deine Gesundheit? Über dieses Thema spreche ich mit Theresa Kugler. Theresa ist unter anderem gelernte Krankenschwester. Sie ist aktuell Psychologiestudentin, beschäftigt sich intensiv mit menschlichen Verhaltensweisen und interpersonellen Beziehungen. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit setzte sie sich mit dem Thema Narzissmus auseinander, welches häufig mit Konflikten im zwischenmenschlichen Bereich korreliert. Narzissmus ist ein wahnsinnig komplexes und faszinierendes Thema, welches in der westlichen Welt signifikant zunimmt und die psychologische Forschung sowie psychologische Psychotherapeuten intensiv beschäftigt. Genau dieses Thema beleuchte ich mit Theresa Kugler. Wie wirkt sich Narzissmus auf die zwischenmenschlichen Ebene und deiner Gesundheit aus? Du findest alle Informationen über das Thema und zu Theresa in den Shownotes und in der Videobox, aber auch unter www.functional-basics.de/Theresa-Kugler. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder bei Functional Basics und wir werden heute über das Thema Narzissmus und Gesundheit sprechen. Ich sitze mit der tollen Theresa zusammen. Theresa habe ich ja schon mal ein bisschen im Vorfeld vorgestellt. Theresa, willkommen im Podcast.
Hallo Carsten, danke für die Einladung.
Wo sitzt du denn gerade? In welcher Stadt?
In Berlin, meiner Heimatstadt.
Ah, okay. Also gar nicht so weit weg von Leipzig.
Nee, tatsächlich nicht.
Bevor wir in die Thematik Narzissmus und all die Facetten, die dazugehören, da mal reinleuchten ist, kannst du dich den Zuhörern ganz kurz vorstellen, wie du zu dem Thema gekommen bist und was du damit verbindest?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Theresa, ich bin, würde mich als ein soziales, interessiertes Wesen beschreiben, bin deswegen Krankenschwester geworden auch und habe mich halt immer schon so im sozialen Bereich gesehen, hatte aber auch immer schon ein Interesse für menschliche Verhaltensweisen und besonders zwischenmenschliche Beziehungen und habe mich deswegen dann noch entschieden, Psychologie zu studieren. Und ja, musste mir dann ein Thema für meine Abschlussarbeit aussuchen und hätte eigentlich am liebsten auch im Bereich Bindungsforschung geschrieben. Aber an der Uni ist es meiner Erfahrung nach ziemlich unmöglich, sein Wunschthema zu kriegen. Und deswegen musste ich halt gucken, was ich bekommen kann. Und mein Wunschgebiet war dann Persönlichkeitspsychologie. Und da hat mir halt mein Betreuer angeboten, dass ich im Bereich Narzissmus schreiben könnte. Und das hat dann auch gepasst, weil ich mich auch sehr für Persönlichkeitsentwicklung interessiere und dafür gehören ja auch Persönlichkeitsaspekte sehr stark dazu und deswegen habe ich gesagt, ja, sehr gerne.
Lass uns mal ganz kurz zu deinem, ich nenne es mal Grundberuf, als Krankenschwester.
Ja.
Wo ordnest du denn die Psychologie als Krankenschwester mit ein? Ist das in irgendeiner Form, was in der Ausbildung mit integriert ist oder findet das beim Patienten kaum Berührungspunkte?
Also da ist ja leider eine Riesenkluft zwischen Theorie und Praxis. Mhm. Wir haben dazu Elemente in der Ausbildung gelernt und es ist auch auf jeden Fall hilfreich, wenn man irgendwie Techniken weiß und anwenden kann in der Arbeit mit Patienten, weil man überwiegend viele Gespräche und Betreuung auch durchführt im Bereich der Krankenpflege. Ich grundsätzlich eher weniger, weil ich auf einer Intensivstation arbeite und meine Patienten meistens beatmet und sediert sind, aber auch Angehörigengespräche, das gehört ja auch alles viel dazu. Aber leider sind ja die Arbeitsbedingungen so im Gesundheitssystem, dass das leider alles sehr kurz kommt und wegfällt, dass dafür wenig Platz ist. Aber natürlich wäre es sehr wichtig.
War das dann so ein ausschlaggebender Punkt, dass du dich der Psychologie noch widmest?
Ja, auf jeden Fall auch. Also definitiv war ich unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen. Beziehungsweise eigentlich ursprünglich wusste ich eh immer, ich will, also mein Ursprungsplan war eigentlich Medizin zu studieren und in die Psychiatrie zu gehen. Mhm. Und ich wollte aber Wartezeiten überbrücken und dachte mir, eine Ausbildung zur Krankenschwester ist halt der sinnvollste Weg, um Erfahrungen in dem Berufsfeld zu sammeln. Und ja, das war auch sinnvoll, weil ich in all meinen Jahren in der Pflege gemerkt habe, dass ich nicht glücklich und zufrieden in der Klinik bin. Ja, aufgrund der politischen Situation. Und das ist halt in der Pflege schon sehr bescheiden, aber für die Ärzte wird es meiner Erfahrung nach nicht wirklich besser. Und ja, deswegen unter anderem kam ich dann doch auch auf die Psychologie.
Was war denn der bisherige größte Lernwert aus der Psychologie? Du machst Bachelor, Master?
Bachelor, und ich habe mich entschieden, danach aufzuhören tatsächlich. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwann doch nochmal den Master mache, aber auch da, also das System dahinter ist halt irgendwie ziemlich unglücklich und für mich unbefriedigend. Und um später klassischer Psychotherapeut zu werden, muss man erstmal den Master machen. Das ist nicht einfach, dafür einen Platz zu bekommen. Es gibt viel zu wenig Plätze für Bachelor-Absolventen. Das ist durch die Reformierung der Studiengänge ins Bachelor- und Master-System alles sehr, sehr unglücklich gelaufen. Und danach muss man ja noch die Therapeutenausbildung machen, die sehr, sehr teuer ist. Und ich habe halt von Freunden gehört, wie das auch läuft oder laufen kann, so eine Ausbildung. Und man wird halt echt teilweise als sehr günstige Arbeitskraft ausgenutzt, mhm. Die nicht ausreichend ausgebildet werden, gleich aber Gruppentherapien leiten dürfen, in Anführungszeichen. Und also, naja, man zahlt dafür selber auch noch super viel Geld. So. Also es ist halt, ich würde mich ausgenutzt fühlen und ungerecht behandelt, und ich kenne das halt schon, also ich weiß ja, wie es war in der Klinik, ich weiß, wie ich Krankenschwester geworden bin, und mittlerweile bin ich halt auch Anfang 30 und habe mir gesagt, das will ich nicht nochmal erleben, ich kenne das schon, und deswegen habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen nach dem Bachelor. Also ich habe parallel auch die letzten 2-3 Jahre persönlich sehr viel Erfahrung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gesammelt und bin damit selber sehr, sehr gut gefahren und habe da sehr positive Erfahrungen gesammelt, auch im Vergleich zu klassischen Psychotherapien, und habe da einen Ansatz gesehen, mit dem ich lieber arbeiten möchte. Auch der Ansatz, dass ich mit Klienten arbeiten will, statt mit Patienten, die sich als krank definieren müssen.
Also eher im präventiven Bereich, als wenn die Kacke am Dampfen ist.
Ja, genau. Also ich mache jetzt auch seit letzten Monat eine Ausbildung zur Heilpraktiker-Psychotherapeutin, aber einfach, weil ich dann halt die Möglichkeit habe, eine Praxis zu eröffnen und das andere Vorteile hat. Und ich denke halt, ja, also auch wenn man die Diagnose bekommt, krank oder man hat halt eine psychische Diagnose nach ICD-10-System oder DSM-5-Kriterien, es sollte kein Stigma sein und man kann da trotzdem auch präventiv herangehen. Und ja, so der Ansatz aus der Klinik, zum Beispiel Antidepressiva oder solche Sachen mit Tabletten zu behandeln, das finde ich ganz kritisch. Also ich meine, es ist gut, dass es sowas gibt und es ist bestimmt in einigen Fällen auch definitiv sinnvoll und hilfreich. Aber ich glaube, dass das viel zu oft, viel zu schnell benutzt wird und dass man eigentlich im Kern, also ja, Probleme in der Seele irgendwie angehen könnte und damit arbeiten könnte, bevor man irgendwie da auf körperlicher Ebene eingreift mit irgendwelchen chemischen Substanzen.
Ja, also da die Schulmedizin oder auch Psychopharmaka und Co. sehe ich wertvoll in dem Falle, dass erstmal abgeklärt wird, ist denn was Schlimmeres. Nehmen wir mal an, jemand ist depressiv und hat vielleicht dann wirklich eine schwere Erkrankung dahinter, dass das diagnostisch abgeklärt wird. Aber es gibt ja auch die Fälle, die sind blutbildtechnisch, stuhlgangtechnisch, ärztetechnisch komplett durchgescheckt und sitzen und rutschen dir im Stuhl vorm Arzt zusammen und sagen, mir geht es aber nicht gut. Ja. Und dann diesen Perspektivwechsel zu bekommen, woran könnte es denn liegen? Das Thema Persönlichkeitsentwicklung, da kommen wir eigentlich so ein bisschen auch in die Persönlichkeitspsychologie. Was hat denn die Persönlichkeit mit der Gesundheit zu tun oder die Entwicklung der Persönlichkeit? Was sind deine Erfahrungen aus den letzten 2-3 Jahren?
Ja, also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass Selbstliebe tatsächlich so ein Schlüssel für, ich sag mal, extrem viele Probleme ist. Und gerade auch so dieses Schlagwort Depression. Wie viele Menschen sagen, sie sind depressiv oder sie glauben, sie haben eine Depression. Und ich glaube einfach, dass das Selbstliebe, also im Sinne von ein gesundes Selbstwertgefühl und nicht mit Selbstbewusstsein, ich trete selbstbewusst nach außen hin auf, sondern wirklich eine tiefe innere Verbindung, Connection mit sich selbst, dass man selbst weiß, wer man ist. Alleine schon Bedürfniswahrnehmung. Ich kenne so viele Menschen und auch ich selbst weiß, dass ich sehr lange Zeit nicht wusste, was sind eigentlich meine Bedürfnisse wirklich. Und demnach konnte ich auch gar nicht achtsam und positiv mir selbst gegenüber handeln, wenn man gar nicht weiß, was das eigene Bedürfnis ist. Und ich glaube, wenn man halt darauf aufbaut und eine stabile, gesunde Beziehung mit sich selbst aufbaut, kann man auch gut für sich einstehen und kann ganz viele Aspekte auch im zwischenmenschlichen Bereich positiv beeinflussen. Und das wiederum führt auch zu einer besseren Gesundheit. Also es ist ja auch Stress, ist ja ein ganz großes Schlagwort zum Beispiel. Das wirkt sich auf körperlicher Ebene immens aus. Und wenn man halt ein schlechtes Selbstwertgefühl hat und da nicht stabil ist, dann ist man zum Beispiel viel anfälliger für Stressoren. Ja. Was wiederum auf körperlicher Ebene dann auch sich ganz deutlich bemerkbar machen kann.
Denkst du denn, dass die Persönlichkeit, die eigene, um dann auch auf den Narzissmus zu kommen, quasi einen großen Einfluss auf die Gesundheit hat? Weil du sagst ja gerade, Depressionen, Stress, Wahrnehmung von Stress, wenn ich quasi mit mir selbst nicht im Klaren bin, im Reinen bin, dass das eine Pathologie enden kann?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Lass uns doch mal direkt auf die Persönlichkeit Narzissmus draufschauen. Als ich das erste Mal mit Narzissmus den Begriff gehört habe, musste ich echt drüber nachdenken, was ist das eigentlich? Und irgendwie, ohne dass ich die Bedeutung, die wir vielleicht noch gleich klären werden, erfasst habe, es ist negativ behaftet.
Ja.
Es ist das Erste, was, ob das jetzt konditioniert ist, aber ja, du bist narzisstisch veranlagt, ist schlecht. Kannst du denn den Zuhörern mal den Begriff Narzissmus einmal auseinandernehmen, was sich dahinter verbirgt?
Ja, also erstmal stimme ich dir zu, der Begriff ist auf jeden Fall negativ bewertet und konnotiert. Also vor allem, also man hat so diesen klassischen selbstverliebten Menschen vor sich. Ne? Es kommt ja aus der Mythologie, Narziss, der in sein eigenes Spiegelbild sich verliebt hat und daran dann auch zugrunde gegangen ist. Was ich finde, was halt wichtig zu unterscheiden ist, also Narzissmus ist halt echt ein sehr, sehr, ist halt ein Komplex an unterschiedlichen Eigenschaften, also ein komplexes Konstrukt und was halt ganz wichtig ist, weil Narzissmus ja gerade so hochaktuell ist und Donald Trump wird als Narzisst bezeichnet und ich weiß nicht, wer noch alles, also man kann kaum eine Zeitung aufschlagen, in der es nicht irgendwie um Narzissmus geht, dass man da auf jeden Fall auch eine Trennung vornimmt zwischen gesundem und pathologischem Narzissmus, also diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, ja, die nach dem ICD-10-System definiert wird, also klassifiziert wird, die betrifft nur weniger als 1% der Menschheit tatsächlich. Mhm. So, und die hat halt auch wirklich gravierende Auswirkungen und ist ganz tragisch. Aber dann gibt es halt, genau, es gibt gesunden Narzissmus, der halt vor allem auch mit einem positiven Selbstwertgefühl zusammenhängt und deswegen auch positiv mit Gesundheit zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt auch zum Beispiel Anteile von Narzissmus, also zum Beispiel die Diagnose auch, ja, ich vermute bei Ihnen eine Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Anteilen. Dann hat man vielleicht nicht direkt eine komplette narzisstische Persönlichkeitsstörung, aber diverse Anteile. Und da gibt es halt ganz viele Zusammenhänge, die damit zusammen, also ja, Korrelate mit Narzissmus. Zum Beispiel ein hohes Machtbedürfnis. Mhm. Ja. Also überwiegend ein hohes Selbstwertgefühl, wobei ich das so ein bisschen kritisch sehe und auch kritisch hinterfragen würde, aber da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Ja, Bewunderung im Außen, also dass sie sehr viel Bewunderung im Außen brauchen, dass sie sehr extrovertiert sind. Also da gibt es halt auch nochmal zwei Unterscheidungen vom Narzissmus zum Beispiel, so zwei Hauptdimensionen. Es gibt einmal diesen extrovertierten, grandiosen Narzissmus. Also das ist das klassische Bild, was man so von Narzissten hat, diese selbstbewussten, egoistischen, egozentrischen, teilweise aggressiven Menschen. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch den verdeckten, der auch manchmal vulnerabler Narzissmus genannt wird. Der ist erstmal nicht so offensichtlich anzutreffen, weil die Menschen treten eher schüchtern, introvertiert auf, haben viel Schamgefühle, sind nicht so nach außen gekehrt, haben aber trotzdem auch ein, ja, also dahinter liegend würde man sagen, also das Bedürfnis von Narzissten ist eigentlich ihr grandioses Selbst aufrechtzuerhalten, ob sie es nur nach offen hin zeigen oder nicht. Das heißt, sie selber fühlen sich ganz anders als alle anderen Menschen. Sie sind was ganz Besonderes, sie sind ja speziell. Mhm. Und es geht darum, dass das aufrechterhalten wird. Und das wird halt notwendigerweise, also falls es nötig ist, mit Macht über andere ausgeübt. Die sind oft ganz anfällig für Kritik von anderen, also sehr kritikunempfindlich. Daraufhin können sie zum Beispiel auch aggressiv reagieren. Und ja.
Es waren jetzt einige Eigenschaften, die auf einen Narzissten zutreffen oder zutreffend sind, wo man dann selbst schauen kann im Umfeld, okay, trifft das auf die eine oder andere Person vielleicht zu. Manchmal spürt man das ja auch und kann es vielleicht gar nicht in Worte greifen.
Ja.
Was ist denn die Gefahr bei einem Narzissten?
Genau, also weil du meintest, man sieht das vielleicht im Umfeld. Genau, also ich glaube, jeder Mensch kennt Menschen mit narzisstischen Anteilen, mehr oder weniger. Man selbst hat sie auch vielleicht. Also ich könnte es bei mir auch sagen, dass ich auch über narzisstische Anteile bestimmt verfüge. Die Gefahr ist halt, also es wird halt ungesund und da hängt es dann auch wieder davon ab, wer ist das Gegenüber. Also es gibt bestimmte Menschen, die sind halt anfällig dafür, wirklich Opfer von narzisstischem Missbrauch zu werden. Also es gibt Narzissten, die brauchen halt andere Menschen, um über ihnen zu stehen, um ihre Bewunderung zu erhalten, um jemanden zu haben, der abhängig von ihnen ist. Und wenn man halt dann auf der anderen Seite hat, also ein Menschen hat mit einem sehr geringen Selbstwertgefühl, gerade so Menschen, die so im People-Pleaser-Mode sind oder die viel so mit Co-Abhängigkeit Problematiken haben, die sind halt die perfekten Opfer von Narzissten, leider Gottes. Ne? Das fügt sich dann natürlich passend zusammen. Die wissen nicht über ihre eigenen Bedürfnisse Bescheid, freuen sich halt, dass sie jemanden an ihrer Seite haben zum Beispiel, der auch am Anfang erstmal, also was halt auch für Narzissten klassisch ist, die sind vor allem am Anfang von Beziehungen, können sie besonders charmant und charismatisch sein, besonders attraktiv und machen dir auch Komplimente. Die sind oft sehr, können wirklich manipulativ sein, haben eine gute Menschenkenntnis, wissen ganz genau, was sie dir erzählen müssen, um gut bei dir ankommen zu können. Und ja, Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl, die fühlen sich erstmal total geschmeichelt und fühlen sich wohl und fallen halt irgendwie darauf rein. Und dann natürlich, wenn man eine Beziehung eingeht und irgendwann eine Bindung eingeht, dann ist man ja auch verbunden irgendwie und gewöhnt sich aneinander. Und dann ist es natürlich schwieriger daraus, sich zu lösen. Eine Sache ist natürlich ein Verhältnis auf einer Arbeit, also wenn man in einem Arbeitsverhältnis steht, da hat das vielleicht nicht so gravierende Auswirkungen auf den ersten Blick, also je nachdem, wie weit man sich da abgrenzen kann, aber im privaten Bereich, wenn man wirklich in einer romantischen Beziehung steht, dann sind die Grenzen ja viel verworrener. Also ich glaube, das größte Problem ist halt die mangelnde Abgrenzung, wenn man sich nicht gut abgrenzen kann.
Und auf beiden Seiten dann?
Ja, genau. Also für den Narzisst ist es natürlich erstrebenswert, keine Grenze zu haben. Aber für den nicht-narzisstischen Menschen kann es halt ja negative Auswirkungen haben, wenn seine Grenzen dann immer wieder überschritten werden und übertreten werden.
Wenn wir den Narzissten, du hast ja gesagt, es gibt guten Narzissmus und pathologischen Narzissmus. Lass uns mal den guten Narzissmus anschauen. Was kann denn an einem Narzissten oder narzisstischen Anteilen vorteilhaft sein?
Na, vor allem das Selbstwertgefühl. Also ein positives Selbstwertgefühl, das ist das eigentlich, was ich auch am Anfang besprochen habe. Also positive Selbstliebe, das ist halt, das führt zu höherer Gesundheit, weniger Anfälligkeit für Depressionen zum Beispiel, also eher zu psychischer Gesundheit, weil der Selbstwert dann halt auch hoch ist.
Ich überlege gerade, das gibt ja dem Narzissmus schon einen positiven Touch. Ne, gesunde Psyche, viel Selbstwertgefühl. Ab wann schlägt das denn über? Also kann man da schon drüber sprechen, dass man sagt, okay, anteilig 20% Narzissmus ist gesund und darüber hinaus, jetzt wird es richtig kritisch. Hast du das aus deiner Arbeit in irgendeiner Form gefunden, dass man, wenn das zu viel, ab wie viel zu viel, das dann pathologisch wird?
Nee, tatsächlich nicht. Also da ich auch im Bereich Persönlichkeitspsychologie schreibe, schreibe ich auch nur im Bereich des gesunden Narzissmus. Ich schreibe in der Arbeit tatsächlich eigentlich gar nicht über den pathologischen Narzissmus und setze mich da auch nicht auseinander mit der Grenze. Aber ich habe zum Beispiel ein Interview von Eleanor Greenberg gelesen. Das ist eine Narzissmustherapeutin aus New York. Und sie sagt halt zum Beispiel, dass es halt, also ein Aspekt dafür ist halt die Störung der Selbstwertregulation und kein Vorhandensein von Empathie für seine Mitmenschen, dass das zum Beispiel ein Aspekt ist, der das wirklich das Pathologische ausmacht. Also wirklich narzisstische Menschen sind halt, genau, die haben eine ganz unrealistische Selbstsicht, die auch gespalten ist und die entweder halt komplett unrealistisch überzogen ist und ich bin der Größte und die auch nicht, also die verstehen dann auch gar nicht, wenn man Kritik bekommt oder wenn das wird absolut abgewertet und kommt halt einfach gar nicht an. Also da gibt es keine Möglichkeit, dass das irgendwie auf Verständnis stößt. Oder aber auch das komplette Gegenteil, die sich selber auch, können sich auch als ganz stark abwerten, selbst abwerten und als Abfall sehen. Ne? Also so ein Schwarz-Weiß-Denken ist oft auch ein Zeichen für ungesunde Psyche. Und halt auch dieses wirklich gar nicht die Fähigkeit verspüren, empathisch zu sein.
Wie gehen denn die Leute als Narzisst dann durch die Welt? Also so ein bisschen, ich versuche das gerade zu deuten, wie schaut die Welt aus Sicht des Narzissten aus? Mangelnde Empathie wird schon interessant. Das heißt, wenn jemand dann die Gefühlsregung anderer Menschen nicht mehr wahrnimmt, meinst du das damit mangelnde Empathie?
Ja, genau. Und also genau, nicht wahrnehmen, nicht einschätzen können, nicht nachempfinden können. Ne? Empathie bedeutet ja, ich kann mich in die Gefühlswelt meiner Mitmenschen einfühlen und das können sie halt nicht. Also das Ziel von Narzissten ist halt, in der Persönlichkeitspsychologie, wenn ich jetzt vom gesunden Narzissmus ausgehe, diese Aufrechterhaltung der eigenen Großartigkeit, darum geht alles. Dass man halt sich selbst beweisen muss, wie speziell und einzigartig man ist. Also es gibt auch ganz viele Studien, die halt belegen, dass Narzissmus negativ mit wahrgenommener Ähnlichkeit zusammenhängt. Das habe ich zum Beispiel auch in meiner Arbeit als ein Konstrukt untersucht und da habe ich auch positive, signifikante Effekte gefunden. Also narzisstische Menschen denken halt, sie sind ganz anders als alle anderen. Und das dient halt dem Zwecke, wenn man jetzt der Literatur Glauben schenkt, dem Zwecke, sich selbst zu erhöhen, also seinen eigenen Wert zu erhöhen.
Ich habe gerade im Hinterkopf ein, zwei Klienten, die halt mangelndes Selbstwertgefühl haben. Können die dann von einem Narzissten was lernen?
Tatsächlich hat mich auch über Instagram selber ein Narzisst kontaktiert, der zum Beispiel in der Lage war, Empathie zu empfinden, was dann auch für mich überraschend war, aber er wurde als ein hochsensibler Narzisst eingestuft. Also es gibt dann auch ganz viele Abstufungen so, ne, im narzisstischen Bereich. Wenn ein Narzisst so empathisch wäre, dass er und das Wohlergehen des Gegenübers ja ihm am Herzen liegen würde, dann könnte er vielleicht ja versuchen, das zu vermitteln. Allerdings, ich glaube halt, also wenn wir davon ausgehen und wenn das stimmt, dass Narzissten die ganze Zeit also versuchen, ihr eigenes Selbstwert aufrechtzuerhalten, dann glaube ich, ist das aufgesetzt. Und ich hinterfrage diese Befunde mit dem positiven Selbstwertgefühl. Also im gesunden Bereich Narzissmus mag das sein, das kann ich mir vorstellen, aber überall, wo es ins Pathologische geht, muss ich dann auch diesen positiven Selbstwert kritisch hinterfragen, weil ich persönlich glaube, wenn ich wirklich, also im Sinne der Selbstliebe, von der ich vorhin sprach, zufrieden bin mit mir selbst und einen positiven, stabilen Selbstwert habe, warum bin ich dann davon abhängig, dass andere das mir immer wieder bestätigen? Warum brauche ich das dann? Und wenn das der Fall wäre, dann glaube ich nicht, dass solche Menschen wirklich authentisch ein positives Selbstwertgefühl vermitteln können und dazu beitragen können.
Wie kann ich denn, Entschuldigung?
Ja, das hängt wahrscheinlich alles von der Ausprägung auch zusammen, ne? Und inwiefern das gesund oder ungesund ist. Aber ja, umso stabiler das wirklich vorhanden ist, denke ich, kann man da bestimmt schon ja, kooperieren.
Der Gedanke, der mir jetzt gerade hochkam, ist, wenn ich da jemand anschreibt, kann man denn rauskriegen, ob man narzisstisch veranlagt ist oder Anteile? Gibt es da Fragebögen, psychologische Tests? Also in irgendeiner Form kriegst du ja quasi das Label.
Genau, also es gibt tatsächlich Tests, es gibt den NPI, Narcissistic Personality Inventor, der bezieht sich aber, also die meisten Tests beziehen sich halt auf diesen pathologischen Narzissmus. Und ja, das ist halt, also die sind ja evaluiert und entsprechen den Gütekriterien und sind valide. Aber wenn wir, wie gesagt, davon ausgehen, dass nur weniger als 1% der Menschen eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, dann ist halt die Frage, inwiefern man da jetzt drauf anspringt. Aber es gibt auch zum Beispiel von Mitya Beck, das ist ein Narzissmusforscher aus der Uni Münster, glaube ich. Die haben so einen neuen Fragebogen entwickelt, NARC. Also genau, da geht es um werden zwei Dimensionen des Narzissmus erfasst. Also den habe ich zum Beispiel auch verwendet in meiner Bachelorarbeit. Wo halt, ja, also da kann man auswerten, also inwiefern es Tendenzen gibt für Narzissmus. Mhm. Aber man muss halt auch immer sagen, also die sind natürlich anfällig für diese Störvariable der sozialen Erwünschtheit immer. Ne? Also wenn dann halt da Fragen gestellt werden wie, ich stehe gerne im Mittelpunkt, oder andere Menschen sind für mich nichts wert, dann gibt es da ja eine ganz klare soziale Erwünschtheit, was die Antwort angeht. Also da muss man dann schon auch sehr ehrlich mit sich selbst sein während der Beantwortung.
Was kommt dann am Ende bei so einem Test raus? Ist dann einfach nur ja, nein oder gibt es dann anteilig? Oder wird man dann, weil du hast ja gesagt, viele Tests sind auf Pathologien ausgelegt. Das heißt, ist jemand krank oder gesund? Und was sagt jetzt zum Beispiel der Test aus Münster aus?
Nee, der bezieht sich auf den gesunden Narzissmus. Also da gibt es dann halt Anteile von Narzissmus und das geht halt meistens also da geht es um Korrelationen, die errechnet werden. Umso höher deine Werte auf der Skala sind, umso eher zum Beispiel, wie hängt das dann mit der wahrgenommenen Ähnlichkeit zusammen? Also ich müsste mal gucken, wie das aussieht im einzelnen Bereich. Also ich forsche ja im Bereich von einer Stichprobe. Bei mir haben halt über 200 Probanden teilgenommen und ich gucke mir die Effekte an. Aber ich weiß jetzt gar nicht, der hat halt ganz viele Forschungen dazu gemacht, wie das ist im Einzelbereich, ob dieser Test auch dafür zugelassen ist. Könnte ich aber nochmal nachschauen und gucken, weil du hattest überlegt, sowas zu verlinken, ne?
Genau. Die Effekte, die du meinst, welche Effekte sind daraus entstanden? Weil du hast ja gesagt, du hast die Effekte dir angeschaut.
Genau, also ich habe jetzt bisher nur einen Teil der Effekte mir angeschaut, aber ich habe zum Beispiel, also meine Forschungsfrage ist halt, inwiefern, also meine abhängige Variable ist das Konstrukt der sozialen Erwünschtheit. Das heißt, inwiefern schließen Menschen von sich auf andere? Zum Beispiel, also eigene Einstellungen. Meine Einstellung, zum Beispiel meine Lebenseinstellung ist, ich lebe vegan aus unterschiedlichen Gründen und soziale Projektion würde jetzt bedeuten, ich gehe davon aus, dass meine Mitmenschen sich auch vegan ernähren, weil sie müssen meine Einstellung teilen. Und es gibt ganz viele Studien, die belegen, dass umso ähnlicher ich mich meinen Mitmenschen fühle, umso höher werde ich soziale Projektion betreiben. Also umso eher wird es zur sozialen Projektion führen. Und ich untersuche halt, ob es einen vermittelnden Effekt dieser zwei Variablen, also Narzissmus und soziale Projektion, durch eine Mediatorvariable gibt, und zwar die wahrgenommene Ähnlichkeit. Und genau, wie schon gesagt, narzisstische Menschen fühlen sich ihren Mitmenschen eher unähnlich. Und das ist halt dieser Effekt, den ich auch gefunden habe. Also ich habe mit diesem NARC-Modell gerechnet. Und umso höhere Werte meine Probanden auf dieser Narzissmus-Skala hatten, umso geringer war ihre wahrgenommene Ähnlichkeit, also die Ausprägung auf der bei der wahrgenommenen Ähnlichkeit.
Was ist denn soziale Projektion?
Achso, na, das war dieses, dass ich meine eigene Einstellung auf andere projiziere.
Okay, gut.
Also, wenn ich mich vegan ernähre, das ist jetzt meine Lebenseinstellung, dann gehe ich davon aus, dass meine Mitmenschen sich auch vegan ernähren. Also, ich projiziere meine Einstellung auf andere.
Okay. Wenn du Narzissten begegnest, die sind dir ja vielleicht auch über den Weg gelaufen. Oder auch in deiner Stichprobe? Wonach hast du da gesucht? Wonach hast du da gesucht, um die Probanden rauszubekommen?
Also meine Stichprobe ist ja natürlich anonym erfolgt und online. Das heißt, ich weiß nicht, eigentlich weiß ich nicht, wer daran teilgenommen hat. Tatsächlich bin ich auch schon so dem einen oder anderen Narzissten begegnet oder der Narzisstin. Was ist die Frage dazu?
Wie du denen begegnest. Also wenn du beschäftigst dich mit dem Thema und jetzt taucht ein Narzisst dir gegenüber auf, verpasst du denen sofort eine Skala?
Nee.
Fragst also, drei Fragen und sagst, okay, gut wärst du in meiner Stichprobe gewesen.
Nee, also narzisstische Menschen gelten auch an sich eher als schlecht therapierbar, weil die sehen halt kein Problem bei sich. So, ne? Also die kommen ganz häufig in die Klinik, also in eine Therapiepraxis, weil sie Beziehungsprobleme haben, weil ihre Mitmenschen immer unzufrieden mit ihnen sind und eigentlich ist das Problem, was sie haben und deswegen gehen sie in eine Klinik. Aber an sich haben narzisstische Menschen nicht so das Bedürfnis, zu heilen, also weil sie sehen da kein Bedürfnis, weil sie sind ja nicht problembehaftet. Und also einem Narzissten zu sagen, dass er narzisstisch ist, das macht, glaube ich, wenig Sinn. Also sobald sich ein Narzisst wenn er wirklich narzisstisch ist und etwas als Kritik empfinden wird, und wie wir ja schon zu Anfang gesagt haben, Narzissmus ist eher ein negativ behaftetes Wort, dann wird er aus dem verletzten Ego heraus ganz negativ und abwehrend reagieren. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich merke, dass ich mit Narzissten, also im Rahmen meiner Arbeit, wenn mir jetzt Narzissten begegnen, wo ganz klar ist, dass sie Narzissten sind, dann würde ich vielleicht offen mit denen reden, weil es mich interessiert und ich interessiert daran bin, wie sie durch die Welt gehen. Aber im privaten Bereich würde ich mich auf jeden Fall davon fernhalten. Also ich bin auch ein Mensch, ich kann mich nicht so gut abgrenzen. So, und das würde ich aus Eigenschutz einfach schon vermeiden, so gut es geht.
Wie werde ich denn zum perfekten Narzissten? Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber was braucht es denn, um zum Narzissten zu werden? Kommt das von Eltern? Kommt das aus der Konditionierung? Oder ist das mit uns in die Wiege gelegt worden?
Genau, also die Erklärungsansätze derzeit sehen so aus, dass, genau, das kommt aus der Erziehung, also wie wir aufwachsen. Und zwar entweder, wenn man extrem vernachlässigt aufwächst, oder das Gegenteil, extrem überbehütet. Also beides führt zu einem instabilen oder unrealistischen Selbstwertgefühl. Ne? Wenn man halt gar keine Zuwendung kriegt, kann man sich ja vorstellen. Dann sich da selber zu entwickeln, ist natürlich schwierig. Aber wenn du halt extrem überbehütet aufwächst, dann ja, entwickelt sich da auch ein unrealistisches Selbstbild.
Das ist natürlich interessant für Eltern, ne? Falls jetzt der eine oder andere Elternteil da zuhört, hat man ja vielleicht eine eigene Hand, einen Narzissten daraus ranzuziehen. Frage ist, wenn man nicht selbst schon Narzisst ist, ne? Also es spielt auch eine Rolle, wenn der, wobei interessant wäre es natürlich zu schauen, was ist, wenn ein Elternteil extrem narzisstisch veranlagt ist und das zu einer Reproduktion geführt hat, also dass die Partnerschaft so funktioniert, dass da was rausgekommen ist.
Dass die Partnerschaft so...
Ich habe jetzt mal gesagt, nee, der Narzisst hat einen Partner oder Partnerin
gefunden. Ach so.
Das hat funktioniert.
Ach so.
Es kam ein Kind zur Welt und was passiert, wenn ein Elternteil, ich überlege gerade, wie ist der Umgang mit dem Kind?
Ja, also sehr, sehr problematisch. Also wirklich narzisstische Eltern, da gibt es auch ganz viel, also da gibt es extra Selbsthilfegruppen und Therapieräume auch. Ne? Das, wenn man Opfer von elterlichem narzisstischem Missbrauch wird, das hat schwerwiegende Folgen. Also es kann auch, ja, also es führt zu einer Traumatisierung im Prinzip. Ne? Also narzisstische Eltern können oft, also wenn es halt im pathologischen Sinne ist und sie das an ihren Kindern auslassen, dann können sie sich da nicht von abgrenzen und sie sehen halt das Kind als ihr eigenes, also das Kind ist nur dazu da, um dem Elternteil zu dienen. Also da geht es halt auch wieder darum, kein Empathievermögen, ne, wenn das halt der Fall ist. Also wie gesagt, es gibt ja auch sensible und empathische Narzissten. Aber wenn Eltern nicht in der Lage sind, empathisch zu sein, dann hat das dramatische Auswirkungen für ein Kind, wenn das nicht gesehen wird und wenn das halt die ganze Zeit dem Machtmissbrauch des Elternteils unterlegen ist. Also das hat natürlich ganz schwerwiegende Auswirkungen auf Selbstwertgefühl von einem Kind und auch einfach, also die Identitätsbildung ist ganz schwierig. Die erfolgt dann nicht gesund.
Ist ja verständlich durch die Erziehung. Hast du denn eine Statistik, wie viele Narzissten, also 1% hast gesagt, ist pathologisch, aber wie viel Prozent es Narzissten gibt?
Nee, also ich glaube, das gibt es halt auch gar nicht so, weil genau, man weiß es ja nicht. Also das ist, kann man jetzt ähnlich vielleicht wie mit dem Coronavirus vergleichen. Wer wird denn getestet? Wer wird, gehen wir mal davon aus, ist überall verbreitet, aber also hat eh vielleicht jeder, aber bei wem bricht's aus, bei wem zeigt es sich und wer wird dann getestet, sodass es nachgewiesen wird? Und so ist es auch mit dem Narzissmus. Also es gibt ja narzisstische, gerade im Managerbereich, ne? Also ich meine, was halt bewiesen ist, ist, die Narzissmuswerte steigen. Definitiv. Also da gibt es gerade, also in der westlichen Welt gibt es viel Forschung dazu. Und da werden halt auch Gründe herangezogen wegen der Art und Weise, wie wir aufwachsen. Ne? Zeitalter des Internets, Zeitalter der Selbstdarstellung, Social Media. Auch unsere Leistungsgesellschaft spielt da bestimmt eine Rolle mit. Jeder muss irgendwie besser, höher, weiter, mehr, mehr, mehr Produktivität. Diese Manager-Jobs, so, ne? Führungskräfte. Also gerade in Führungspositionen ist Narzissmus auch erwünscht natürlich, ne? Durchsetzungsfähigkeit, Menschen, die nicht anfällig sind, für andere Meinungen, also die da nicht sensibel drauf eingehen, sondern radikal ihr Ding durchziehen. Aber die lassen sich ja nicht testen. Also das ist ja, da gibt es dann halt.
Was wäre mal eine interessante Untersuchung, Social Media, ob Social Media den Narzissmus, die Anteile des Narzissmus in einer Person verstärken?
Ja, ich glaube, also es gibt auf jeden Fall Studien, dass zum Beispiel Promis narzisstischer sind. Und Promis sind ja Rollenmodelle vor allem für Teenager. Und also wo treten die auf? Überwiegend in Social-Media-Kanälen, ne? Also Instagram, Facebook, generell so. Fernsehen stirbt ja aus langsam, aber... So, und wenn man halt dann narzisstische Menschen als Rollenvorbilder hat, dann wirkt das sich ja auch aus auf die eigene Identitätsbildung.
Das wäre mal interessant. Muss ich gleich mal schauen, ob es da schon zu Untersuchungen gibt?
Ja, also eine, also wie gesagt, zu diesem mit den Prominenten Promis. Wachsende Narzissmuswerte in der westlichen Gesellschaft, da gibt es auf jeden Fall Belege zu.
Okay. Also könntest du mir ja vielleicht nochmal den Link schicken, dann würde ich den mal verlinken,
mhm.
Sodass die Leute halt auch gerade im Social Media überlegen, wem oder was folgen sie denn da? Welchen Idealen oder was nehme ich von diesem Kanal oder vom Social Media, lasse ich an mich ran?
Hm.
Da sind wir ja wieder bei Grenzen, ne? Bei
ja.
seine eigenen Bedürfnisse
ja,
kennen. Und
auf jeden Fall. Und gerade halt auch im Bereich Teenager, ne? Also wenn du halt gerade mitten in der Phase der Selbstfindung bist und dein Selbstbild aufbaust, also Teenagerzeit ist ja genau die Identitätsbildung. Ich glaube, da ist es ganz wichtig zu gucken, wer sind die Rollen für Vorbilder.
Ja. Gibt es denn von dir, also du hast ja gesagt, Narzissten ändern sich nicht. Die sehen die Probleme bei sich nicht. Im Vorfeld, wir haben ja noch eine Frage aus der Community zu klären. Wie geht man am besten mit Narzissten um? Einfach sagen, hier, will nichts mit dir zu tun haben? Oder wenn jemand so narzisstische Züge zeigt, dann korreliert das ja vielleicht auch mit Sachen, wo man sagt, oder kommt mit Dingen nicht zusammen. Man matcht dann nicht zusammen. Narzissten werden wahrscheinlich nicht untereinander sich treffen, oder?
Nee, ich glaube eher weniger. Aber also ist ja die Frage, kann man sich aus dem Weg gehen, ne? Ist es jetzt im privaten Bereich oder auf der Arbeit? Also ich glaube halt wirklich ganz wichtig ist, sich abzugrenzen, also persönlich sich abgrenzen, bei sich bleiben. So, und einfach dem anderen nicht die Macht geben, also nicht die Möglichkeit geben, Einfluss über mich zu haben. Wenn man halt wirklich, also wenn es wirklich in den Bereich gehen sollte, eine Beziehung und dass der Mensch wirklich pathologisch ist und Narzisst ist, dann kann es halt echt übel werden. Also die machen dann so Geschichten wie Stalking, also das kann schon wirklich zu extremen Grenzüberschreitungen führen. Mhm. Und da hilft es sich halt wirklich so früh wie möglich, wenn man das erkennt, sich abgrenzen. Und auch, also so ein Warnzeichen ist zum Beispiel auch, Narzissten sind häufig wirklich sehr eloquent, sehr wortgewandt, können dich so um den Finger wickeln und sind dann halt sehr manipulativ. Und wenn dir halt irgendwann auffällt, dass du dich in Diskussionen verstrickst oder in Streitigkeiten und dass du irgendwann nicht mehr weißt, was habe ich eigentlich gesagt, also wenn dir jedes Wort im Mund verdreht wird und du nicht mehr weißt, was ist jetzt richtig und was ist falsch und was habe ich eigentlich gesagt, das ist immer, also das ist wirklich ein großes Warnsignal, wo man dann so aufpassen muss und gucken muss. Und dann auch, also Narzissten versuchen häufig auch dein Umfeld abzukapseln dann von dir, ne? So dass du nicht mehr mit Freunden darüber redest, weil die stecken ja nicht drin, die sind nicht so manipulierbar. So, und dann da halt wirklich gucken, soziales Umfeld, Freunde einbeziehen, Familie und die fragen um Rat, um Meinungen, sich spiegeln, sich nicht abkapseln, nicht, also nicht so eine große Spielfläche bieten, um selber manipuliert werden zu können und sich da in eine abhängige Beziehung zu begeben.
Interessant ist ja dann eigentlich, wenn man mit Narzissmus zu tun hat, die, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Opfer, sich um die zu kümmern.
Ja.
Also deren Selbstwertgefühl zu schauen.
Ja.
Gucken, wie kann ich deren Selbstwertgefühl stärken.
Ja, also das wäre tatsächlich auch eher mein Wunschklient später.
Okay.
Als narzisstische Person selbst.
Also Menschen mit wenig Selbstwertgefühl.
Ja.
Kannst du so zusammengefasst?
Ja.
Okay. Ich überlege gerade, das passt ganz gut rein. Wir haben eine Frage aus der Community und zwar von alias Biene-85. Wie ist die beste Kommunikation mit einem Narzissten nach Trennung?
Also, Narzissten, leider ist es tatsächlich oft so, dass eine Trennung mit einem Narzissten oft extrem schwer verläuft. Also, meiner Erfahrung nach, selbst wenn man sich bemüht und versucht, das irgendwie harmonisch zu gestalten, kann es sein, selbst wenn man alles probiert, dass es nicht klappt. Und also die Frage ist, was ist der Wunsch dahinter? Also ich habe mich mal von einem narzisstischen Menschen getrennt und mein Wunsch war, eine harmonische, friedliche Trennung über die Bühne zu bringen und es war nicht möglich. Es ging nicht. Also ich habe alles probiert, es ging nicht. Und im Endeffekt Also bei mir war das letzte Mittel der Wahl, dass ich wirklich auf allen Kanälen geblockt habe, ignoriert habe. Das habe ich noch nie vorher gemacht mit keinem anderen Menschen, aber da gab es wirklich keine andere Möglichkeit. Und also ja, da ging es dann auch mit unangekündigt zu Hause vor der Tür stehen und so eine Geschichten und also ganz krasse Grenzüberschreitung. Und da ist ganz klar, wenn es wirklich so weit geht, ganz klare Kommunikation, ganz, ganz klare Grenzen setzen, eindeutig sagen, ich möchte nicht mehr von dir kontaktiert werden, ich möchte nicht mehr von dir aufgesucht werden, ich möchte auch nicht, dass du meine Familie kontaktierst, das passiert auch ganz oft, oder meine Freunde, so, und also wirklich ganz klare Grenzen setzen. Das wäre halt wirklich im Sinne von the worst case Szenario, oder also das Allerschlimmste wäre natürlich im Zweifelsfalle zur Polizei gehen, wenn wirklich alle Grenzen überschritten werden und ja, eine Anzeige machen und Kontaktverbote einfordern. Aber das ist jetzt, also das wäre ja wirklich der schlimmste Fall. Ich weiß jetzt nicht, worauf sich die Frage bezieht. Vielleicht auch einfach, um Harmonie zu erreichen. Und da würde ich halt sagen, versuchen, also weiterhin, ne, immer abgrenzen. Versuchen, klar zu bleiben, zu sagen, was man nicht will. Und sich halt nicht so um den Finger wickeln lassen und nicht einlullen lassen wieder. Und was halt auch ganz häufig passiert, Narzissten kommen immer wieder auf dich zurück. Also wirklich oft. Ein häufiges Phänomen ist, sie haben eine neue gescheiterte Beziehung.
Und kommen dann auf dich oder auf die Person zurück.
Genau.
Da probierst du dann
doch. Ja, genau. Das ist, das passiert ziemlich oft leider und da halt nicht drauf reinfallen. Also sich vor Augen führen, wie lief die Beziehung, wie ist die gelaufen. Und auch, also Narzissten sind generell nicht kompromissbereit, aber wenn es halt so weit kommt, dass sie, dass ihr Ziel, was auch immer das gerade ist, aus den Augen verläuft, also sie verlieren und nichts mehr hilft, dann auf einmal gehen sie doch Kompromisse ein. Also so Klassiker, wochenlang oder jahrelang, wie auch immer, also permanent, nein, 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 das will ich so nicht. Und auf einmal, plötzlich von heute auf morgen, ja, jetzt sehe ich es doch ein und jetzt so. Also dann halt auch hinterfragen, ist das realistisch? Macht das Sinn? Und gibt es da jetzt wirklich eine Wandlung? Ist das, gibt es da eine realistische Chance? Aber also die Frage ist jetzt, dafür bräuchte ich noch ein bisschen mehr Einzelheiten, wie da der Umstand genau ist.
Also gegebenenfalls, falls du das hörst, die Frage gestellt hat, kannst du dich natürlich an Theresa wenden, oder?
Ja, sehr gerne.
Die andere Frage von Kisoi Koi war, ob es einen Zusammenhang bei Narzissten gibt für, so interpretiere ich es, ob es aus den Elterngenerationen rausgeht, so Richtung Opfer- und Täterhaltung. Und das hatten wir ja schon, hat es ja schon geklärt, dass das oftmals auch konditioniert aus der Erziehung kommt, dass das Kind dann da die Prägung mitbekommt.
Ja, genau. Also ob es dann wirklich zu Narzissmus führt oder anderen problematischen Situationen. Also es gibt zum Beispiel eine histrionische Persönlichkeitsstörung, die geht auch viel mit narzisstischen Anteilen einher. Also das ist immer oft ja nicht so klar einzugrenzen, ob das jetzt wirklich zu Narzissmus führt, aber auf jeden Fall hat das Aufwachsen mit narzisstischen Eltern, also wenn dann ein narzisstischer Missbrauch erfolgt, kann wirklich traumatisierende, schwerwiegende Folgen haben.
Okay. Gibt es denn aus deiner Sicht noch Tipps für Menschen, die mit Narzissten zu tun haben, die du jetzt noch nicht genannt hast, abgesehen von Abgrenzung und also für die, die extrem mit Narzissten zu tun haben. Eventuell noch ein Tipp, ob es jetzt aus der Beziehung oder aus dem Leben ist?
Also, nee, genau. Das Wichtigste ist, wie gesagt, meiner Meinung nach abgrenzen, bei sich bleiben. Also selber an seinem eigenen Selbstwert arbeiten, damit man auch nicht anfällig wird für solche Missbrauchsfälle. Und wenn es jetzt aber, wie gesagt, zum Beispiel auch auf der Arbeit ist oder im gesunden Bereich, dann halt auch vielleicht, ich meine, das können ja trotzdem auch besonders kompetente Menschen sein, so von denen man lernen kann in einigen Bereichen. Also man muss ja nicht schreiend weglaufen sofort. Ja. Nur halt natürlich immer auf sich selbst achten, gucken, dass es einem selbst gut geht. Und wenn einem das gelingt, dann
Dann drehe ich den Spieß mal kurz um. Hast du ein, zwei Sachen für Menschen, die wenig Selbstbewusstsein haben? wie sie das mehr entwickeln können?
Ja, sehr Selbstliebe-Praktiken, ne? Also das ist tatsächlich aus eigener Erfahrung, würde ich sagen, ein lebenslanger Prozess. Also nichts, was man jetzt so einfach mal schnell aus dem Ärmel schütten kann oder im Supermarkt ein Tütchen kaufen kann. Aber was mir persönlich geholfen hat oder was ich halt echt hilfreich fand, ne, mal neben irgendwie so Gesprächstherapien oder so, finde ich immer praktische Übungen ganz hilfreich. So, und mir hat auf jeden Fall wirklich Meditation und Yoga geholfen, also so auch ins Körperliche kommen. Und da führt man ja auch, also ich meine, das Ziel von Meditation ist ja, so einen transzendentalen Zustand zu erreichen, dass wirklich deine Gehirnwellen sich verändern. Ne? Das heißt, da gehst du wirklich auch auf die körperliche Ebene so und erreichst was auf der Ebene. Und das hat mir geholfen und auch beim Yoga. So, ne? Sachen, die ich greifbar machen kann, die ich fühlen kann. Das finde ich einfach auch schnell umsetzbar, so praktisch. Das finde ich ganz wichtig. Und dann halt auch positive Affirmationen. Und das Wichtigste ist aber auch wirklich Regelmäßigkeit, dranbleiben. Das ist halt nichts, was ich irgendwie einmal die Woche Montagabend machen kann, sondern das muss tatsächlich täglich erfolgen. So. Ja. Und also ich habe mal irgendwo gelesen, zum Beispiel, dein Gehirn braucht 21 Tage, also drei Wochen, bis es sich zum Beispiel etwas umlernen kann, also so eine Gewohnheit zum Beispiel hier, ne? So Dankbarkeitsübung ist ja auch eine positive Umwertung zum Beispiel, ja. Also Fokus aufs Positive, und wenn du jetzt das Gleiche kannst du mit positiven Affirmationen machen, also das muss man wirklich 3 Wochen täglich machen, sich jeden Tag irgendwie 3 Minuten hinsetzen, entweder sich das selbst sagen, abends vorm Schlafen gehen oder sein Spiegelbild nehmen und sich halt seine Punkte raussuchen und auch ganz klar negative Glaubenssätze auflösen.
Wie bist du an deine Glaubenssätze rangegangen?
Um die zu entdecken? Boah, gute Frage, weil das so viele waren und über so viele Jahre verteilt. Die kommen dann immer in so bestimmten Situationen hoch. Aber ich glaube, vor allem am meisten auch im zwischenmenschlichen Bereich. Mhm. Also durch zwischenmenschliche Beziehungen, da wird halt super viel getriggert. Also da kann getriggert werden. Und wenn man dann so merkt, oh, da kommt was hoch oder da wird was unangenehm oder da kommt jetzt ein Schmerz. Ich glaube, doch ein wichtiger Schritt war Robert Betz, so ein Psychologe, bei dem hatte ich auch viel gelernt, dieses Gefühle wollen gefühlt werden. Mhm. Und dieses, stell dich mal deinen Gefühlen und guck mal nach, was ist denn da eigentlich? Wenn du zum Beispiel merkst, irgendwas wird unangenehm. Meistens, wir reagieren darauf so automatisch, wir wollen raus aus der Situation. Irgendwas wird unangenehm, ich stehe auf und denke, ach, jetzt räume ich mal die Spülmaschine auf. Hey, warte mal, warum bleibt man jetzt hier sitzen und geh mal rein? Geh mal richtig rein und guck mal, wo sitzt es? Und dann ist es auch hilfreich, vielleicht so aufs Körperliche zu gehen. Guck mal, wo fühle ich was, wenn man das Gefühl vielleicht nicht sofort bemerken kann. Und dann versuch dich in deinen Körper hineinzuversetzen. Und da merkt man es vielleicht ganz oft, ist ja im Bauch oder im Herz. Oder auch, das kann man halt auch auf körperlicher Ebene, ne? Wenn du immer Rückenschmerzen hast, zum Beispiel oberer Rücken, und dann mal gucken, warum eigentlich, was sitzt da, was ist dahinter? Und dann mal merken, dass man vielleicht in Stresssituationen immer auch, ja, sich verschließt und irgendwie dicht macht. Und da halt gucken, also reingehen, was sitzt dahinter? Und dann, ja, wenn man das ausgiebig reflektiert und beobachtet, dann kommt man vielleicht dahinter, was da ganz tief drunter liegt.
Ja, das ist schon fast ein schönes Schlusswort, dass man quasi seine, bitte nicht missverstehen, dass die Zuhörer jetzt denken, okay, weil wir hatten das Thema Glaubenssätze schon ab und zu mal getriggert hier im Podcast, dass man irgendwann glaubenssatzfrei ist. Ja, das ist ein lebenslanger Prozess, und dann kommt hier ein neuer und sagt, ah, den hatte ich ja noch, den habe ich schon beachtet, dachte er ist weg, ah, da ist er ja wieder. Dass man ein Gefühl dafür bekommt und diesen inneren Blick, um das zu werten.
Ja.
Sagen, okay, was macht das denn mit mir? Hat das was mit mir zu tun? Ist das vielleicht was mit jemand anderen? Kommt das, ist ein Gefühl von jemand anderen, was ich gerade aufnehme, bei sich selbst zu sein?
Ja, genau. Da geht es halt auch wieder um diese Selbst-Connection, ne? So sich mit sich selbst verbinden, seine Bedürfnisse wahrnehmen, gucken, warum habe ich eigentlich die Bedürfnisse, warum habe ich zum Beispiel ein sehr ausgeprägtes Bindungsbedürfnis, was liegt eigentlich dahinter, habe ich vielleicht in der Kindheit zu wenig Bindung erfahren? Ja, so eine Geschichte.
Okay. Gibt es denn noch etwas, was du gern den Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchtest im Bereich Narzissmus?
Also vor allem, also eigentlich tatsächlich eher so im Bereich Selbstwertgefühl, worüber wir sprachen, und Selbstliebe. Und das ist tatsächlich eher mein Fokus und mein Bereich, in dem ich später arbeiten möchte. Und ich glaube halt, dass das, wie gesagt, die Lösung für, naja, fast alles ist, also abgedroschen es auch klingt, aber ich glaube wirklich, dass Selbstliebe und Selbstwertgefühl aufbauen ganz, ganz wichtige, heilsame Tools sind und Möglichkeiten, und dass sich jeder dem Thema halt irgendwie widmen sollte. Und selbst halt auch die, also ja, ich hatte auch eine Diskussion wegen positives Selbstwertgefühl, Narzissten ja oder nein. Da haben sich narzisstische Menschen zu geäußert, dass natürlich sie ein positives Selbstwertgefühl hätten. Aber da möchte ich halt auch nochmal einladen zu der Frage, wie positiv ist das denn wirklich? Und wie gesagt, bis zu 90% unserer Handlungsweisen laufen unterbewusst ab. Das heißt, die meiste Zeit wissen wir überhaupt gar nicht, was wir tun und was wir machen, was wir denken und fühlen. Und einfach da halt auch wirklich ehrlich mit sich selbst sein und mal gucken, wie wahr ist denn mein Selbstwertgefühl und meine Selbstliebe. Mhm.
Okay. Wenn jetzt jemand aus dem Podcast Sachen mitnimmt, zum Beispiel, sie haben mit einem Narzissten zu tun, wie zum Beispiel jetzt hier nach einer Trennung oder in der Trennung, oder merken, okay, die Anteile in ihnen herin, sie finden sich da jetzt gerade drin wieder. Kann man dich denn kontaktieren diesbezüglich?
Ja, na klar.
Wo würde das denn am besten funktionieren?
Am besten über Instagram.
Mhm. Also den Instagram-Kanal verlinke ich dann auch in den Shownotes. Sehr sodass gerne. Die Leute dann entsprechend auf dich zukommen können.
Genau.
Schön. Also ich denke, das Thema Narzissmus ist jetzt für viele runder geworden, auch für mich persönlich, gerade die verschiedenen narzisstischen Unterarten. Und ich glaube, da ist noch eine riesen Bandbreite, die wir jetzt nicht angesprochen oder besprochen haben.
Ja.
Ja, also in dem Sinne wünsche ich erstmal den Zuhörern und Zuhörern einen wunderschönen Tag. Und Theresa, ich danke dir vielmals für deine Zeit und die Einblicke.
Ja, vielen Dank auch dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war auf jeden Fall sehr interessant und hat Spaß gemacht.
Cool. In dem Sinne, bis bald. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.